3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Liebe Freunde von The People Equation, heute begrüße ich euch zu einer Ausgabe unseres Podcasts, bei der wir sehr intensiv über Karrierechancen als Manager oder Managerin in Private Equity finanzierten Unternehmen sprechen werden. Denn für viele ist Private Equity Sehnsuchtsziel ihrer Karriere. Und das aus gutem Grund. Dort kann man zeigen, was man kann, und man arbeitet in einem Umfeld, das die Claims No Bullshit, No Politics wirklich lebt. Außerdem eröffnen sich Führungskräften, PE-finanzierte Unternehmen bei einem erfolgreichen Exit natürlich auch gewaltige Verdienstmöglichkeiten, ein echter Unternehmerlohn. Aber der Markt ist eng. Viele wollen rein, aber die Private Equities lassen nicht viele rein. Kritiker sprechen sogar von einem Closed Shop und bemängeln, dass Private Equity Investoren einerseits talentierten Managern nur deshalb keine Chance geben, weil sie noch keine PE-Erfahrung haben, gleichzeitig aber darüber klagen, dass sie so schwer gute Manager für ihre Portfoliounternehmen finden. Und genau da wollen wir heute ansetzen. Wir werden erfahren, wie Private Equity Manager Talente scoutet und an sich bindet, und wir bekommen Tipps, was ambitionierte Manager, die in Private Equity rein wollen, tun müssen, um auf dem Radarschirm der Könige der Deals aufzutauchen. Diese Insights liefern die zwei Haudegen, die mir hier gerade gegenüber sitzen. Der eine ist unser TPE-Co-Host Paul Taaf, der selbst Manager in einigen PE-finanzierten Unternehmen war und heute in seinem Beruf als Headhunter eine Art Talentscout für seine Private Equity-Kunden ist. Hallo Paul.
Guten Morgen Michael, guten Morgen Andreas. Schön, euch wieder hier zu sehen.
Genau, wir haben uns erst vor ein paar Wochen bei der Dealsourcing gesehen und Paul hat schon verraten, wer mein zweiter Gast sein könnte. Es ist Andreas Glab. Andreas ist der Deal-Captain von Rivian hier in Deutschland, einem der führenden zentraleuropäischen Midcap-Fonds, der in Deutschland aktuell an knapp einem halben Dutzend Unternehmen beteiligt ist. Schön, dass du da bist, Andreas.
Guten Morgen, freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Andreas, was für Manager-Typen wollt ihr und andere PE-Investoren in euren Portfolio-Unternehmen denn gerne sehen, als CEO, als CFO oder in anderen Top-Positionen? Welche Eigenschaften sind für euch Trumpf?
Wir sind ein Investor, der sich im Mid-Cap-Mittelmarkt beschäftigt. Und was für uns sehr wichtig ist, ist zum einen natürlich die Kompetenz ist klar. Ne? Das ist das Handwerkszeug, das müssen die Leute mitbringen. Aber was uns ganz wichtig ist, ist Unternehmergeist. Wir wollen eigentlich mit Unternehmern zusammenarbeiten. Das ist für uns das A und O und da sind wir auch sehr selektiv. Ne? Wir wollen das spüren. Sowohl wenn wir ein Unternehmen kaufen, dass die Leute mit dabei sind, auch mit investieren in die Story, aber auch diese Einstellung, dieses Mindset, diesen Drive mitbringen. Wir brauchen keine Verwalter für das, was wir tun.
Braucht ihr eher als Unternehmertyp die visionären Typen oder die Pragmatiker, die hands-on in die Probleme reingehen?
Das hängt ehrlich gesagt von dem Fall ab. Ne? Ich glaube, für beides hast du eine gute Verwendung. Es kommt immer auf das Unternehmen drauf an, in welcher Phase das ist und welche Herausforderungen da sind. Also wenn du einen Fall hast, wo es mal geht, du musst was aufbauen, die Organisation, vielleicht auch Kosten mal angucken, ist vielleicht eher der Pragmatiker dann auch gut gefragt. Aber wenn du jetzt den nächsten Schritt gehen willst, neu ausrichten willst, eine Story nach vorne und so weiter, dann brauchst du vielleicht eher diesen Visionär, der da sich mal vorstellen kann, weiß, wo die Reise irgendwo hingeht, auch so ein Team motiviert und mitbringt und Energie und Co. da reinbringt.
Bei den vielen, vielen tausend erfolgreichen Mittelständlern, die wir in Deutschland haben, dürfte es ja eigentlich kein Problem sein, solche Unternehmertypen zu finden für eure Managementteams. Auf welche Punkte im Lebenslauf achtet ihr denn, um einzuschätzen, ob das Gesamtpaket des Bewerbers, der Bewerberin wirklich stimmt?
Ja, du hast einen Punkt am Anfang gebracht, dieses Thema PE Experience, Prior PE Experience. Das ist schon ein Punkt. Also es gibt uns natürlich einen Komfort, wenn wir sehen, okay, der hat das schon mal gemacht. Ja. Der versteht das. Und da ist ein bisschen unterschiedlich der CEO versus CFO, was sie mitbringen müssen. Aber das hilft schon ganz enorm. Und ansonsten ist es eben, ja, was hat man so mal erlebt? Auch ganz ehrlich, so Herausforderungen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, mal gesehen zu haben, wenn Leute auch mal durch schwierige Phasen gegangen sind. Marktbezogen oder gab man irgendwo was. Wie sind die damit umgegangen? Das formt und prägt ja auch jemanden sehr stark. Und das ist dann hoffentlich auch ein Skillset, das bei uns dann zur Anwendung kommen kann, weil jemand die Höhen und Tiefen des Geschäfts erlebt hat und damit umgehen kann.
Ich stimme dir zu, die Bereitschaft von auch von deiner anderen Kollegin oder Kollegin, einen First-Timer zu nehmen, ist heutzutage kaum da. Wenn es schief geht, dann ist es eine Blamage für den PE-Investor. Das will man natürlich nicht. Früher war ich ein bisschen aufgeschlossener, was First-Timers angeht, ja. Aber mittlerweile, hey, you gotta prove it, done it before, ja.
Ich glaube, wenn ich ergänzen darf, Paul, das Thema Zeit spielt eine große Rolle. wir sind ja Lebensabschnittsgefährte als Private Equity. Wir sind 4 bis 6 Jahre mit dabei. Wenn du feststellst, okay, irgendwo passt es nicht, musst einen Wechsel machen, da hast du schon mal so einen Entwicklungsprozess mental hinter dir. Und dann schreitest du zur Tat. Dann musst du aber erstmal die Maschine hochlaufen, ne? Den fähigen Personalberater finden, die Kandidaten, das ganze Screening, die ganze Auswahl. Das braucht schon eine ganze Weile. Und dann muss der Kandidat ja auch erstmal kommen. Kündigungsfristen etc. Bis der da ist, das dauert locker mal 9 bis 12 Monate, die dann quasi verloren sind. Wenn wir jetzt nicht über Interview sprechen.
Ja, du hast recht.
Und dann musst du erst mal anfangen, dann musst du denen mal erlauben, dass er überhaupt mal reinkommen kann. Und dann siehst du dann irgendwann, ob es klappt oder nicht. Ja, das ist ja bei uns schon die Halteperiode vorbei. Das heißt, du hast ein richtiges Problem, wenn du einen Fehlgriff hast. Und du musst dieses Risiko einfach ausschließen. Und ja, es hat, vielleicht klingt es ein bisschen unfair, aber wenn halt jemand das mal gemacht hat und erfolgreich gemacht hat, ist das einfach ein guter Proofpoint.
Da haben wir schon ein wichtiges Thema, das wir uns, glaube ich, für später nochmal vornehmen, nämlich das Thema Scouting. Aber ich würde vorher gerne nochmal etwas früher anfangen, denn das Spiel ist ja endlich. Wenn ihr sagt, First-Timer, wenig Chancen, es steigen ja immer wieder Manager aus PE aus, weil sie die Altersgrenze erreichen, weil sie auch einfach platt sind, weil sie ihre paar Millionen gemacht haben durch einen erfolgreichen Exit und nicht mehr den Hunger haben. Und irgendwie müssen unten ja Leute rein. Das heißt, die wichtigste Hürde für einen Manager, den PE will, ist überhaupt erstmal das erste PE-Mandat ergattern, korrekt?
Ja, also für mich kommt es immer auf 3 Faktoren drauf an. Und es gibt die Leute. Die Leute gibt's. Es ist nicht so, dass wir zu wenig haben da draußen. Man muss sie nur finden. Als PE-Erfahrung, ja. Have you been there before? Have you proven yourself? Ja. Persönlichkeit, Akademie und Track Record. Das sind für mich die 3 Faktoren. Also Akademie heißt lieber ein Masters als nur ein Bachelor. Persönlichkeit, kommunikativ, in der Lage, Leute zu überzeugen, abzuholen und so weiter. Und Track Record, was hast du bisher erreicht? Ja, ohne Track Record hast du auch keine Chance. Ja, du musst es schon bewiesen haben. Was ich auch gut finde beim PE-CFO ist, wenn sie doch ein paar Jahre bei einer strategischen Beratung waren. Das finde ich schon sehr vorteilhaft, weil da hast du den Überblick über ein holistisches Geschäftsmodell. Das verstehst du dann auch. Das kannst du anderen auch erklären. Also die Zeiten, wo der CFO in der Buchhaltung herumläuft und sonst nichts, die sind längst vorbei. Ja. Und was wir nicht vergessen dürfen, heutzutage, wir haben ja nicht nur die Automatisierung, das haben wir halbwegs hinter uns, die Digitalisierung und auch noch die AI-Phase. Und da weiß eigentlich keiner, was auf uns zukommt. Da tun sich die Gesetzgeber sogar schwer, ob das ein Risiko ist oder ein Vorteil, ja. Also es sind viele Faktoren. Speed ist heute, es gibt's einfach. Man muss schnell sein. Ja? Das heißt, die Leute müssen natürlich auch intellektuell sehr agil sein und nicht immer, ja, wir haben das immer so gemacht und den Scheiß, das braucht kein Mensch heute.
Andreas, was hältst du von Strategieberatungspositionen im CV? Hot or not?
Ja, war bis uns bisher nicht so ein Muss, aber ich sehe Pauls Punkt. Ne? So wird dann, die Leute sind, die denken mal so auf strategischer Ebene. Wir reden über den CEO jetzt in der Form. Der muss natürlich an.
Oder CFO, kommen. Andreas, oder CFO.
Oder CFO, ja, gut, der ist halt mehr so the Numbers Guy. Ja? Also das kommt auf das Tandem auch an. Ne? Also wenn du jetzt so den visionären, strategischen CEO hast, muss ich sagen, das ist vielleicht ganz gut, so ein Gegengewicht zu haben, eher den trockenen Pragmatiker, der bei der Zahlenwelt unterwegs ist. So. Aber wir brauchen nicht den Buchhalter, das ist auch ganz klar. Ja, ne? Also uns ist eigentlich so diese Doppelspitze ganz recht. Der starke CEO, der von dem Business her kommt, der die Märkte im Blick hat und so. Und dann eben noch einen starken CFO, der die ganze Zahlenwelt und Kontrolle hat und auch den CEO mal challenged, aber wieder zurückholt. Ja. Aber das finden wir eigentlich sehr schön. Du hast so einen, der so zieht und so ein bisschen diese Checks and Balances, die dann da sind. Und der Buchhaltertyp kann das nicht.
Nee, bin ich bei dir. Ich meine natürlich, ich würde auch keinen CFO nehmen direkt von einer strategischen Beratung. Er muss schon danach was anderes gemacht haben bei einem großen Konzern oder so. Wobei der Move auch vom Konzern zum Mittelstand ist auch nicht ohne Risiko, ja. Das ist ein ganz anderer Typ. Aber es kommt auf deren Track Record an. Haben sie was Besonderes gemacht? Haben sie was Besonderes bewiesen? Also man braucht schon überdurchschnittliche Kandidaten, um erfolgreich zu sein. Ich meine, du musst ja das Unternehmen trimmen, Geschäftsmodell anpassen und es dann auch erfolgreich verkaufen, damit Andreas auch wieder in Urlaub gehen kann, ja.
Andreas, du hast mal ein Zitat geprägt bei einem Gespräch zum Thema Manager in PE. Du hast gesagt, jeder PE-Manager muss das Spiel verstehen. Wie Private Equity tickt, wie Private Equity Wert schafft, wie Private Equity in Unternehmen vorgeht, wie die tickende Uhr sich auf jeden Aspekt der täglichen Arbeit auswirkt. Wie kann man sich dieses Wissen drauf schaffen, wenn man vorher noch nicht im PE drin war? Seid ihr bereit, sowas on the job beizubringen? Oder muss man irgendwie vorher, was weiß ich, Akademien, Netzwerke gehen und sich mit anderen PE-CFOs austauschen?
Also zu dem Zitat stehe ich auch. Das muss das Ziel eigentlich sein. Paul hat es genau richtig gesagt. Komplexität, Fast Pace und PE ist ja noch much more Fast Pace.
Absolut.
Das muss irgendwie flutschen. Und wir können dieses Learning on the Job auf einer C-Level-Position nicht machen. Gerade jetzt für mittelständische Unternehmen ist ganz erstaunlich, was das ausmacht, wenn du oben Zugpferde hast, gute Leute hast. wie das so in die Organisation runtergeht, weil die suchen sich ja dann unten drunter wieder gute Leute. Auf einmal hast du so eine Maschine, die da irgendwie läuft. Und es, da fängt es wirklich mit an. Es gibt ja immer dieses Zitat, der Fisch stinkt am Kopf, ja, und das hat da sowas. Und wenn es oben nicht gut läuft, das merkst du dann irgendwie überall. Wo du darauf hinaus weißt, Michael, ist ja, wo geht's denn mal los? Brauchst du ja diese Leute, ne? Und die müssen ja irgendwie auch geformt werden. Aber ich glaube schon, Leute, die da Bock drauf haben, die können sich schon sehr gezielt vorbereiten. Wenn du ins Private Equity willst oder so, ist ja auch am Ende ist auch nichts anders. Du arbeitest dich da rein und da springst du nicht gleich am Anfang ganz nach oben, sondern du hast halt deine Station, wo du Wissen aufbaust und so einen Track Record aufbaust und dann kannst du dich so entlanghangen. Es kann aber auch zum Beispiel intern passieren, ja, wenn wir da drinnen sind, wir sehen ja auch dann Kandidaten, die es vielleicht nicht C-Level heute sind, aber kurz dahinter und dann eng zusammenarbeiten, dann auch peu à peu mehr Visibilität gegenüber dem Gesellschafter haben im Private Equity. Wo du siehst, okay, der hat irgendwie Potenzial, ne? Und dann beobachtet man das und dann kommen die dann auch irgendwo rein. Also solche Leute entstehen und dann gibt es auch mal Positionen, wo sie sich ihre Sporen verdienen. Und dann haben die den Beweis quasi erbracht. Also das kann auch ein guter Weg sein.
Cool, aber beobachtest du als Deal-Captain oder kriegst du das mit als Deal-Captain, wenn in der zweiten Management-Reihe ein Talent sitzt in einem eurer Portfolio-Unternehmen?
Wir sind schon nah dran. Ne? Also wir sitzen jetzt nicht auf dem Schoß. Das ist nicht der, das ist hier kein falscher Eindruck entsteht. Aber wenn Rivian, also die Fonds, die ich hier berate, Investment machen, da wollen wir eine Firma ja weiterentwickeln. Aus einer tollen, interessanten Plattform will ich einen Marktführer bauen. Und da musst du ja schon auch mit dem Management zusammenarbeiten. Es ist Teamwork. Wir sind nicht die Leute, die alle 3 Monate mal beim Board-Meeting leicht vorbeikommen und sagen, gut gemacht, sondern das ist Arbeit. Wir haben auch einen sehr strukturierten Value-Creation-Ansatz bei uns. Wir haben auch ein eigenes Inhouse-Team, die das mit begleitet. Die sind zum Beispiel jetzt noch mehr im Detail drin als ich. Die beobachten dann noch mehr Leute. Sie haben da einen deutlich breiteren Blick auf die Organisation. Aber ja, wir reden da auch drüber. Ne? Das ist uns ganz wichtig. Also wir monitoren das und das ist so ein ganz natürlicher Prozess. Du redest auch viel darüber. Ja. Wie läuft es da gerade? Die Dynamiken? Haben wir die richtigen Leute? Was braucht es denn mehr? Gut gemacht, schlecht gemacht? Du kriegst das schon mit. Ne? Und die Jüngeren müssen sich schon natürlich auch ein bisschen Mühe geben. Es hilft schon, wenn man auf Projekten drauf ist und auch eine Visibilität hat bei dem Private Equity Sponsor.
Ich finde das gut, was Andreas sagt. Ich finde es unabdingbar, dass ein PE-Investor nicht nur C-Level kennt, sondern durch dein Ops-Team kennst du auch die Leute unter C-Level, weil da blickst du dann richtig ins Unternehmen rein. C-Level, zu erzählen, dass es keine Politik gibt bei Private Equity Portfolio Company, ist auch Bullshit. Es gibt überall Politik, ja. Und es gibt ja Leute, die wollen nicht, dass du tiefer reinblickst. Mit euren Ops-Team-Model müsst ihr ja tiefer einblicken. Also das finde ich schon super wichtig, ja.
Was passiert denn, wenn du jetzt einen Hinweis bekommst aus deinem Team, da ist jemand im Portfolio, der oder die hat wirklich Potenzial. Jetzt gibt es einen guten CEO und CFO, es gibt keinen Handlungsbedarf, ihr seid in 2 Jahren raus aus dem Investment. Wie haltet ihr Kontakt? Wie sorgt ihr dafür, dass der irgendwie in eurer Reichweite bleibt, dass der vielleicht ein potenzieller Future CFO ist in einem anderen Portfoliounternehmen?
Du meinst, wenn ihr dann schon verkauft habt, dieses Unternehmen?
Ja, genau, ihr seid jetzt mittendrin, ihr kriegt ein Talent mit, ihr habt jetzt akut keine Verwendung für den, in 2 Jahren seid ihr raus, dann habt ihr eigentlich keinen Touchpoints mehr. Wie schafft ihr es, dass der Kontakt bestehen bleibt? Nehmt ihr die direkt mit raus beim Exit? Wie muss ich mir das vorstellen, meine richtig guten Leute?
Ich glaube, wie häufig im Leben, Netzwerk ist da ganz wichtig. Und wenn du gute Leute hast, du bleibst ja in irgendeiner Art und Weise takt. Würde ich auch jedem empfehlen. Ne?
Definitiv. Definitiv.
Personalberatern, aber ist auch, wenn du das Glück hast, jetzt mit Private Equity mal gearbeitet zu haben, solltest du das auf jeden Fall machen. Da bleiben schon Verbindungen einfach bestehen. Und so läuft es ja auch häufig auch auf der Due Diligence-Seite. Da kennen wir ja auch Berater, ja, die ist nicht nur die klassischen Häuser, die man so denkt, aber es sind ja auch teilweise einzelne Personen, die können in irgendeinem speziellen Vertical Domain irgendwie spezielle Dinge. Dann kommt mal so ein Fall und dann sagen, ach, den brauchen wir jetzt genau, den werfen wir jetzt da drauf. So, ich glaube, so läuft das dann einfach. Aber es hilft auch da, ne, wenn sich die Person auch in Erinnerung bringt. Weil es ist Fast-Pace, es sind viele Leute da. Wenn du einfach nur sitzt und wartest, dass du entdeckt wirst, das wird nicht passieren.
Ja, das kann ich bestätigen. Also die PEs, die einen erfolgreichen Exit gemacht haben mit dem CFO oder CEO, natürlich wollen sie sie wieder haben. Ja? Und die wollen auch wieder zu denen gehen. Das passiert die ganze Zeit.
Welche Rolle spielen Headhunter bei eurer Suche nach Talenten bzw. Besetzen von Positionen? Wie viel Prozent ungefähr besetzt ihr selbst aus eurem Netzwerk und wie viel macht ihr über Headhunter?
Ja, also mag wahrscheinlich jeder anders vorgehen, ne? Aber wir setzen eigentlich immer über Headhunter. Diese internen Besetzungen gibt es auch, das ist wahrscheinlich ein kleinerer Teil. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit, würde ich mal behaupten, da jetzt groß rauszugehen und boah, du hast jetzt ein breiteres Netzwerk, ja? Du hast eine andere Einschätzung. Mir ist immer sehr wichtig, dass diese Zusammenarbeit funktioniert mit dem Headhunter, weil es ist einfach, das ist nicht so dieses, okay, ich brauche jetzt CFO, Paul, geh mal los und dann machen wir das, sondern ich habe festgestellt, es ist eigentlich wirklich ein Prozess, was sucht man genau? Du kannst ein tolles Profil irgendwie aufschreiben, nur gibt es diese Leute? Ja, wahrscheinlich nicht, ja, muss auch realistisch sein.
Bei uns schon.
Bei euch schon, ja. Es gibt die Hard Facts, aber diese Soft Facts muss ja auch zur Kultur irgendwo passen und das Mindset und Co. Aber auch wenn es die gibt, ne? Also ich würde es mal so trennen, es gibt das Thema, die Leute einfach mal finden, das machen wir jetzt mit jemand wie Paul und anderen, aber dann ist dieser Auswahlprozess, das ist, glaube ich, auch extrem entscheidend, wie man das macht. Ja, ja. Da kann man viele Fehler machen.
Es ist viel Learning by Doing. Du lernst einen Kandidaten kennen und dann denkst du, oh Gott, ich habe ein Profil, was sie übersehen. Ich hätte das auch einbauen müssen. Also es ist viel Learning by Doing. Deswegen denke ich, habe ich einen Vorteil, weil ich selbst CFO war, ja. Aber wenn ich zurück an meine aktive Zeit denke als CFO, ich habe einmal ohne Headhunter würde ich verpflichtet. Ich habe direkt an dem Private Equity House geschrieben und die haben mich eingeladen und wir haben ganz schnell einen Vertrag unterschrieben. Also die großen Häuser jetzt, ne, die haben auch ihre Netzwerke mit CFOs und CEOs immer. Man spart nebenbei die Headhunter-Kosten, ist ja auch ganz nett.
Wie wichtig ist die DNA des Investors? Jetzt für mich als Außenstehender habe ich das Gefühl, die meisten PI-Häuser-Manager ticken ähnlich. Da sind dieselben Art von Leuten drin, die haben dieselbe Aufgabe und so weiter. Jetzt wird man natürlich unter der Oberfläche schon feststellen, dass die Mentalität wie in jeder Branche auch teilweise unterschiedlich ist. Vielleicht auch die einzelnen Personen eigenen Schussmentalität mitbringen. Wie wichtig ist für dich als Headhunter zum Beispiel zu verstehen, wie unterscheidet sich eine Rivian von einem anderen Kunden von dir? Wie tickt der Andreas Klab? Wen kann ich dem präsentieren? Bei wem würde es vielleicht nicht funktionieren? Wie wichtig ist das?
Unabdingbar. Ich muss verstehen, wie er tickt, damit ich die richtigen Leute bringen kann. Ja. Und ich meine, als ich angefangen habe in Private Equity, es war die Jahren von Koryphäen wie Ralph Hübsch, Steve Koltes, Thorsten Grede und so weiter. Das sind alle Typen, ja, die alle Unternehmertum geliebt haben, ja, oder noch lieben, ja. Es ist für mich unheimlich wichtig, wie tickt Rivian, wie tickt Advent, das kenne ich mittlerweile, und wie ticken die anderen, absolut.
Hast du Routen für deine Top-Kandidaten im Pool, dass du sagst, das ist eine Person, die würde eher zu einem Fonds wie Rivian passen, das ist eine Person, die würde ich da eher nicht reinbringen, die passt eher woanders hin?
Also ich bin dessen bewusst, was mein PE-Kunde haben will, wie er tickt und so weiter und so fort, das bin ich schon. Die PE-CFOs, die haben eins gemeinsam, ja, die wollen performen, die wollen was bewegen, die haben eine limited time-life, ja. Und das ist das, was denen auch motiviert. Und natürlich denken sie auch an ihre Bankkonten. Und es ist heutzutage, so muss man auch sagen, Andreas, da stimmst du mir zu, deutlich schwieriger, viel Geld zu verdienen in Private Equity, als es mal war, als ich angefangen habe. Die Zeiten haben sich schon geändert.
Erwartest du von deinen Headhuntern, dass sie dir lieber ein oder zwei Top-Kandidaten liefern? Oder schaust du dir lieber eine breitere Gruppe von Leuten an?
Du, wahrscheinlich ist etwas dazwischen. Also, du willst schon wie ein bisschen was sehen. Also zwei springt so ein bisschen zu kurz. Aber da kommt genau dein Punkt rein, ne? Ich glaube, das eine ist das Thema Marktsegment. Ich glaube, jetzt zum Beispiel Large Cap ist jetzt anders als Mid Cap und wahrscheinlich wieder Small Cap auch wieder ziemlich anders vom Typ her. Dann ist einfach die Aufgabe, was gibt's denn hier eigentlich? Ne? Dein Punkt, Michael, vorhin der Pragmatiker, der Visionär oder was sind die Herausforderungen eigentlich an dem Case? Und ja, ich denke auch, dass die Kultur eine Rolle spielt von dem Sponsor. Dann geht's auch weiter, dann auch dann die Leute involviert sind, der Deal Captain. Ich glaube schon, dass das ein Thema irgendwo ist. Wo man, glaube ich, aufpassen muss, dass man nicht so kleine Lookalikes dann da so reinbringt. Jeder von uns hat wahrscheinlich so ein Bias. Das kommt dann, da kommen wir zu dem Thema Auswahlprozess. Wie kann man denn darüber hinwegspringen? Ja. Aber deswegen finde ich immer dieses unterschiedlichen Seiten kommen so wichtig, um den richtigen dann auch zu finden.
Wie funktioniert denn dieses Sparring? Also gerade um diese zweite Meinung zu bekommen. Paul, ich kenne dich jetzt lange. Ich glaube, du bist jemand, der von sich auch selber den Anspruch stellt, den Kunden teilweise zu challengen oder einen anderen View anzunehmen.
Absolut. Was? Ich habe gestern ein PE-Haus geschrieben, die haben gar keine Ahnung. Weil sie zwei, es ist kein Witz, war aber eher so lustig gemeint, ja. Nee, zwei Kandidaten, die super sind, die ich persönlich kenne. Und die haben, ja, das fehlt und das fehlt und das fehlt, das wissen sie gar nicht, ja. Insofern, ich challenge schon, natürlich respektiere ich meine Kunde, ja. Und ich will aber seine Meinung verstanden haben, warum er jemand vielleicht Nein sagt, wo ich sage, bist du ganz sicher, ja. Also, kennt die alle seit vielen, vielen Jahren, ja, und weiß, was sie können und was sie vielleicht nicht können, ja. Jeder muss einen gesunden Austausch. Es gibt den schönen deutschen Begriff, das muss man aushalten. Und das ist ja auch in deinem Interesse, Andreas, wenn ich meine Meinung vertrete und ich sage, ja, jawohl, Andreas, du hast recht, wir suchen weiter, nächsten zwei Jahren.
Wie ist deine Meinung dazu?
Auch das wahrscheinlich wieder typabhängig. Aber, ja, also jetzt ich würde es komplett unterstreichen. Das ist ja genau das, also jetzt in meinem Fall, ich suche das ja dann auch. Ich kenne ja den Kandidat jetzt per se jetzt erstmal nicht, ich sehe den Lebenslauf und das ist ja nice. Ne? Da kann ich mal so diese Formalität abklopfen. Aber da kommen ja diese ganzen anderen Faktoren irgendwo rein. Und Paul, du in deiner Funktion, du pitchst ja den Kandidaten. Das ist einer, der passt aus vollen Gründen, lern die doch mal kennen. Ne? Also, du willst ja auch jetzt von beiden sein und die Zeit nicht verschwenden. Aber dann liegt es ja an mir, dass ich dann auch wieder zuhöre, ob das irgendwie Sinn macht. Ja. Ne? Und manchmal, es kommt auch häufig vor, dass man auseinanderliegt. Ja? Weil deswegen nochmal dieser Prozess. Du gehst nicht in Search rein und du weißt genau, was willst du entwickelst. Ja, deine Meinung
ganz genau.
In einem Prozess. Ganz also der Weg ist hier auch so ein bisschen das Ziel. Ne? Ja. Du musst natürlich dranbleiben mit Zug zum Tor. Das ist ja keine Selbstfindungsphase. Ja. Aber es ist ganz interessant, welche Abbiegung du mal nimmst und welche Schleifen, die man dann da dreht. Und am Ende, auch da, du findest ja nicht den einen Kandidaten, wo du sagst, so, das ist jetzt the best solution. Ich habe es häufig gehabt, dass am Ende da steht, du sagst, okay, ich habe ein bisschen wie zwei, ich könnte gleich mit jedem gehen. Aber die sind so unterschiedlich drauf. Mhm. Ne? Die betonen unterschiedliche Aspekte. Alles wird funktionieren, kannst du jetzt aber nicht nur für einen entscheiden. Und da musst du halt schauen, was macht dann ja am meisten Sinn. Da musst du wieder nochmal genauer drüber nachdenken. Das kommt ja auch vor.
Eine Sache, was ich gelernt habe sehr früh in meiner Headhunting-Karriere ist, ich schicke keine CVs oder wir schicken keine CVs. Wir machen einen Briefing-Termin. Wir gehen durch die CVs interaktiv mit unseren Kunden vor. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Also diese nur CV schicken, forget it. Ist für niemanden gut.
Jetzt sind wir einen Schritt weiter im Prozess. Du hast deine, sagen wir, 3, 4, 5 Kandidaten gesehen, die dein Headhunter dir geliefert hat. Bist aber noch nicht so weit, dass du entscheidest. Da passiert sicherlich noch eine ganze Menge dazwischen. Wie läuft denn dann der finale Auswahlprozess? Mach die Assessments. Erzähl mal ein bisschen.
Wir machen das mittlerweile sehr intensiv. Also in der Tat, wir machen Assessments und wir scheuen auch nicht zurück, jetzt die volle Klaviatur zu spielen. Also wir machen Case Studies, wie so eine Art Board Meeting, wo man da mal durchgeht, durch den Fall diskutiert. Wir sind auch dazu übergegangen, dann Leute nochmal extern assessen zu lassen von solchen Fachleuten, die es dann da gibt. Das ist auch ganz interessant, ne? Ein bisschen mal dieses Challengen reinbringen, auch zum Thema Bias. Du willst ja Objektivität da reinbringen. Ja. Dann hast du nochmal jemanden, der da jetzt neben steht und das hoffentlich auch gut kann und mit einer anderen Brille dann da drauf guckt. Ja. Die Sorge war immer, machen die guten Kandidaten das wirklich mit? Ne? Wenn du jetzt gestandener Manager bist, also da setze ich mich doch nicht mehr in ein Assessment rein. Mein Eindruck ist, Paul, würde mich deine mal interessieren, ist bei guten Leuten, modernen Leuten, die aufgeschlossen sind, dass sie das mittlerweile mitmachen und auch den Challenge fast schon suchen. Und so Leute wollen wir dann auch. Also wer bei uns jetzt nicht bereit ist, das mitzumachen, ist wahrscheinlich auch nicht der Richtige für uns. Ja. Ne? Und deswegen, dann verlieren wir auch teilweise an Leute. Aber es kommt fairerweise ganz, ganz selten vor, dass jemand sagt, ich stelle mich dem nicht.
Also ich finde, ich bin ein absoluter Fan von Assessment Centers, wenn sie gut gemacht sind. Ich finde es ziemlich arrogant, wenn ein Kandidat sagt, er macht es nicht, ja, weil er sich für so gut findet, dass er das nicht unter Beweis stellen will. Wir sind nicht in der Lage, auf diese granulare wissenschaftliche Art einen Kandidat kennenzulernen wie ein Assessment Center. Das können wir nicht. Wir haben ein gutes Gefühl, ja, Chemieaufbau, bla bla bla. Aber das sind die Profis. Ich habe ein Beispiel schon gebracht, Michael, bei unserem Podcast. Ich war da im Rennen für einen CFO-Job für ein bekanntes PE-Haus vor vielen Jahren. Wir haben ein Assessment Center gemacht, dann am Flughafen. Und am Ende des Assessment Centers haben wir beide gesagt, ich passe nicht zu dem Job. Und die haben gesagt, das stimmt, sie passen nicht zu dem Job. Und ich habe das auch so empfunden. Und Gott sei Dank, es war ja 4,5 Stunden Autofahrt hin und zurück, also 9 Stunden. Und da kam ich von dem Assessment Center und habe gedacht, ich bin befreundet mit dem Private Equity House, der damalige Chairman. Und ich fühlte mich erleichtert. Und es war eine gute Entscheidung. Die waren richtig gut. Also die waren echte Profis. Das hat mir Spaß gemacht. Die Entdeckung, dass wir beide auf den Gedanken kommen, dass ich dazu nicht passe. War auch richtig.
Ich finde, das ist ein super Punkt. Es ist ja nicht immer dieses One-Way. Ne? Nicht der PI zahnt wild aus und erteilt Absolution, sondern der Kandidat muss ja auch gucken, was irgendwie für ihn passt. Ja, also das ist ja für ihn dann auch irgendwie schwierig, wenn das nicht so funktioniert und die ganzen Dinge, die sich das danach so zieht, wenn man dann Fehlgriff gemacht hat. Der Prozess ist hier echt wichtig. Ne? Vielleicht nochmal neben dem, sagen wir, diesem Assessment Center und Co. Ich finde es auch wichtig, dass man Zeit mit den Leuten verbringt.
Ja.
In unterschiedlichen Settings. Es gibt so die formellen Settings, das Gespräch, die Diskussion im Assessment Center, aber auch mal in so ein Abendessen. Du willst ja auch mal den Menschen.
Ich bin absolut Fan davon. Ne?
Also ich versuche immer so ein bisschen so das runde Profil zu verstehen und was treibt den da wirklich an und auch mal so die Lebensumstände. Am Anfang ist immer so, ja gut, da muss ich durch die halbe Republik pendeln, aber ist ja gar kein Problem. Ja, ich mache das ja schon so lange. Ja, häufig ist es not the case. Da ist die Familie zu Hause, die Frau, die Kinder. Ne? Und dann ist er dann doch nicht so oft dann da, wie man das irgendwo braucht. Und heute kann man ja auch ganz toll hybrid arbeiten, aber eigentlich will ich jemanden haben, der vor Ort dann irgendwo dann da ist. Das muss man mal verstanden irgendwo haben. Ne? Das muss man mal abgeklopft.
Also ich kann da auch ein Beispiel geben, stimme ich dir 1000% zu. Ich war ja CFO von Bally Luxury Goods. Bally Luxury Goods ist ja bekannterweise nicht in Frankfurt, sondern ist in einem schönen Wert. So ungefähr eine Stunde von Zürich entfernt. Geilen Job, viel Geld. Bin ich dahin. Ich war dann jeden Abend die Manager, die da vor Ort gelebt haben mit ihrer Familie, beneidet, weil ich in ein scheiß Hotelzimmer gehen müsste. Ich war 5 Stunden entfernt von meiner Frau, meine 2 Kinder, junge Kinder. Nach 6 Monaten war ich fertig. Ja, also das war nichts für mich. Ich habe das zwar 18 Monate gemacht, ich habe es ausgehalten, aber da stimme ich dir zu. Also Reisen durch die Republik, das belastet auch die Leistung. Wenn du jeweils 4 oder 5 Stunden fahren musst am Wochenende und mittlerweile als Präsenz bei PE ist schon super wichtig, ja. Also ich bin nicht damit einverstanden, dass man zu sehr Homeoffice macht als PE hier, wo ein Tag die Woche vielleicht, aber viel mehr nicht. Höchstens 2. Und das belastet, du willst ja nicht weg von deiner Familie sein. Und übrigens noch eine Sache heutzutage, die CFOs sind deutlich wählerisch geworden. Ja, wir haben Work-to-Life-Balance und so weiter und so fort. Es sind viele momentan in Portfolio-Companies drin, wo sie out of the money sind, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert durch die erhöhte Zinsen und Markt und Supply Chain und Kriege und so weiter und so fort. Das heißt, Andreas muss verdammt überzeugend auftreten, wenn er die richtigen Leute bekommen will.
Das ist ein guter Punkt. Das ist keine Einbahnstraße, sondern du musst ja auch überzeugen, dass du einen Case hast. Ja? Wo kommt das her? Wenn wir auf C-Level-Leute einstellen, wollen wir natürlich auch Folgendes, nämlich, dass die auch Skin in the Game haben. Du willst ja eigentlich von den Leuten, dass sie, oder erwartest das auch, ja, dass sie investieren. Klar. Das ist auch nicht zu knapp. Das muss jetzt auch der Kandidat dann erstmal irgendwo mitmachen.
Ja. Nur die Erfolgreichen können das.
Ja, und sonst, ja, aber auch von anderen. Ich meine, wir passen natürlich an, du guckst ja auf die Lebensumstände, was du erwartest als Investment. Nur, man denkt ja immer an dieses ganze Upside immer, ne? Also da, wenn das jetzt alles so klappt und dann PI und dann kommt der Geldsegen. Manchmal klappt es ja auch nicht. Es gibt ja mal Durststrecken und so weiter und so fort. Und dann hast du auch als Manager ja auch dann einiges von deinen hart angesparten Euronen hast du dann angelegt in dem Unternehmen. Mit dem Hebel, mit dem Upside, aber es gibt auch leider einen schnellen Hebel nach unten. Das musst du auch bedenken. Warum machen wir das? Thema Unternehmertum. Wir wollen, dass die Leute sich wie Unternehmer fühlen und Skin in the Game haben. Aber jemand, der sich für PE-Manager interessiert, muss das auch verstanden haben.
Und ihr müsst auch dann wahrscheinlich schauen, Vorfeld, ist diese Person robust genug? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich merke, mein eigenes Vermögen geht hier gerade in Flammen auf, weil die Company nicht performt. Das macht ja auch was mit einem Menschen, mit einem Manager, dass die Leistung beeinträchtigen kann.
Also ich habe zuletzt viele Gespräche geführt mit CFOs, die out of the money sind. Motiviert sind sie nicht mehr. Also wir reden teilweise über zumindest ein Viertel oder ein halbes Mio, ja, was die investieren müssen. Das ist ja viel Geld.
Für Leute, die jetzt schon mal einen PI-Zyklus mitgemacht haben und da sowas reinvestiert haben, okay, ne? Die haben ja vorher schon verdient. Aber es gibt natürlich auch viele andere und die gehen natürlich auf ihr Bankkonto und müssen da entsprechend was machen. Und ja, wahrscheinlich hast du recht, ne? Also wird zu teuer gekauft und Co. Die Märkte machen ja auch immer wilde Schwankungen. Wir haben extrem viel jetzt erlebt und wahrscheinlich gibt es das dann auch. Und das ist halt die Frage, ne? Also wir wollen natürlich, dass sie dann anfangen, die Ärmel hochzukrempeln und so richtig zu fighten. Aber wenn es jetzt einen verlorenen Case gibt, ja, mei, da kann ich jetzt, man, das ist für den Sponsor schwierig, es ist für die Manager irgendwie schwierig. Das ist dann ganz schwierig, weil da hast du einfach nur so eine negative Dynamik irgendwo drin. Also diese Themen, da musst du wirklich vermeiden. Da fängst du ja ganz am Anfang an, welche Unternehmen du kaufst. Also wenn du mal in dieser Spirale drinne bist, es ist ganz schwierig, das irgendwie rauszureißen, wenn der Markt noch weiterhin gegen dich irgendwo läuft. Ja, das ist blöd. Ja? Also deswegen Augen auf beim Unternehmenskauf.
Also wenn der Wurm, nur ein letzter Satz von mir dazu, wenn der Wurm drin ist, dann bleibt er auch drin. Es gibt ja einige Investments, ich nenne jetzt keinen Namen, und da ist der Wurm. Teilweise haben sie die im Portfolio 10 Jahren. Ja, das macht keinen Spaß für niemanden.
Hey. Ich meine, es kommt vor, am Ende Private ist halt auch Risikokapital. So, und das Risiko ist da, denn im Schnitt gibt es ja auch den Reward, hoffentlich, und manchmal schlägt halt leider das Risiko zu, nicht der Reward. Das muss man dann irgendwo wissen. Das muss man als Typ abhaben. Und ja, du hast recht mit Michael, man darf diese Fortran zerbrechen. Es ist ganz normal. Ich habe jetzt viel so Unternehmer kennengelernt und spreche da gerne mit denen. Wenn du mal mit heute extrem erfolgreichen Leuten sprichst, was die alles mal durchgemacht haben, welchen dunklen Ecken die mal waren. Was haben diese Leute gemacht? Sie haben sich durchgesetzt, durchgebissen und wurden danach echt erfolgreich. Das gehört dann einfach auch mit dazu. Das vergessen halt viele. Es ist nicht diese Einbahnstraße zum Erfolg. Du hast immer mal die Täler und Co., aber du musst es als Typ, als Persönlichkeit irgendwo auch abkönnen. Ja, und wenn da der junge Manager ist, der da gerade seine 250.000 eingelegt hat und die Familie wohnt im kleinen Häuschen irgendwie 5 Stunden weg und die kleinen Kinder sind noch da und die Frau ist da nicht d'accord damit, ja, boah, also möchte ich es auch nicht tauschen, dass das schwierig ist.
Also ich habe es ja selbst erlebt bei einer von meinen Investitionen. Wir haben 2007 gekauft, also PE hat gekauft, ein 13er Multiple, EBITDA, in der Baubranche. Über 2008, 2009 muss ich nicht reden. Da haben wir die Umsätze, wir waren am Anfang mal bei 900 Millionen im Jahr. Im Jahr 2008 oder 2009 waren wir halbiert und wir müssen den Schlüssel zurückgeben. zu den Banken. Ja, es ist dann Gott sei Dank später wieder gut geworden. Das war für mich persönlich eine absolute Niederlage, ja. Aber ich könnte nicht gegen den Markt. Du kannst nicht die Hälfte von deinem Umsatz verlieren, ja. Und trotzdem erfolgreich sein. Forget it. It's not going to happen, ja.
Da bist du aber, glaube ich, als Headhunter in der Zwickmühle. Auf der einen Seite musst du deinen Kandidaten ja wirklich eine Free Education geben. Ja, also ja, dass sie wirklich wissen, worauf sie sich einlassen, wenn die in Assessment bei Rivian gehen oder bei anderen Private Equity Fund. Auf der anderen Seite willst du die auch nicht verschrecken. Ja. Aber wir reden hier über existenzielle Probleme. Ja. Wie gehst du damit um, dass du voraus schon wirklich die Resilienten rausfilterst, aber vielleicht nicht zu schwarz malst?
Kann ich dir sagen, ich habe auch ein Beispiel. Also wir wussten es nicht, dass die Situation so schlimm war, wie es war. Das wussten wir nicht. Das ist auch ein Fehler. Wenn das nicht erzählt wird, dann haben wir einen CFO platziert. Für mich einer von den besten Turnaround-CFOs in Deutschland. Und der hat ziemlich schnell festgestellt, dieser Case ist nicht mehr belastbar. Da gab es natürlich diesen Interessenkonflikt mit dem PE dann, weil einige wollten das nicht mehr hören. Gerade die Deal-Captains da war es. Das war keine gute Nachricht für sie. Und man hat sich dann nach 6 Monaten getrennt. Man kam nicht auf einen Nenner bezüglich offen sein, was die Zahlen angeht, mit den Banken offen reden und was realistisch ist und was nicht realistisch ist. Hat man sich getrennt, fand ich äußerst traurig, muss ich sagen, an der Stelle.
Ich finde es gut, dass ihr das beleuchtet. So ein bisschen, man muss sich den beiden Seiten des Geschäfts halt bewusst sein. Ne?
Ja.
Aber es gibt keinen Grund für die Schwarzmalerei. Ne? Es funktioniert ja Gott sei Dank in den meisten Fällen. Das ist kein Glück, sondern wird ja strukturiert darauf hingearbeitet, dass diese Investments funktionieren. Dass wir uns was für Gedanken machen, was wir auch Geld ausgeben für Due Diligence, die ganze Anbahnung. Also das ist ja nicht so, das ist ja keine Wette, ne? Wo du sagst, okay, es klappt, mal gucken, wenn es klappt, super und 50% Chance, funktioniert irgendwie nicht. Es gibt keinen Grund für die Schwarzmalerei. Ne? Aber es ist, finde ich schon wichtig, dass man das mal gehört hat, ja, als Manager, der sich für Private Equity interessiert, ne, und sich überlegt, okay, passt das auch so mein Lebensmodell und Co.? Bringe ich das mit? Kann ich den Energieschub da reinbringen, auch dieses Commitment? Es ist Fast Pace und es ist halt auch ein kurzer Zyklus. Ja. Mein Eindruck ist, viele spricht das an, die ja einfach mal sowas miterleben wollen, das Trigger, die, wenn du jetzt lange im Konzern bist, dann wahrscheinlich nicht mehr. Das sind auch weniger die Typen, die wir irgendwo brauchen. Aber was wir bieten können, ist halt schon auch ein tolles Paket und auch eine sehr pragmatische Herangehensweise. Paul, du hast vorhin gesagt, es geht über Politik, ist ja auch klar so, das kann man nicht leugnen. Aber PE ist schon sehr direkt aus meiner Sicht. Ja, die Entscheidungen fallen schneller, du bist dann to the point, cut the crap, no bullshit. Also wenn ich es mal vergleiche mit eher so konzernartigen Strukturen, ist das schon ein ganz anderes Umfeld. Zumindest ist es bei im Mitmarkt, um den ich jetzt spreche.
Ja, also PE ist, bin ich bei dir natürlich, es ist hard, es ist direkt, es ist deliver or go. Aber in den Unternehmen, Andreas, ja, ich meine, die Relationship-Betreuer sind CEO und CFO bei Deutsch. Aber im Unternehmen selbst, weil die Mannschaft darunter kommen nicht mit dieser PE-DNA klar. Da musst du viel, viel ändern, ja. Die sind eher vielleicht aus einer anderen Welt, ja. Und die haben dann politische Schwierigkeiten damit und es ist rumored dann im Unternehmen. Also das habe ich auch häufig erlebt.
Da kommt aber, da hast du vollkommen recht, aber da kommt der Manager aus meiner Sicht rein.
Ja.
Weil der ist der Captain of the Ship. Das ist auch ein Wort, was bei uns immer wichtig ist, Captain of the Ship. Wir wollen da vorne jemanden haben, der sich als Captain of the Ship sieht. Und da muss auch die Mannschaft so aufstellen, dass es funktioniert. Und mir ist vollkommen klar, dass irgendwie ein Sachbearbeiter in der Buchhaltung jetzt nichts von Fast Pace und so weiter da jetzt unbedingt hören wollte. Der macht seinen Job da. Das ist aber auch gut. Aber das ist jetzt, da wird Führung gefragt.
Ja, ja.
Wie kann der Manager seine Truppe irgendwie mitnehmen? Wie muss er die irgendwie auch da dementsprechend einstellen? Es kann ja wirklich auch Spaß machen. Also ich finde es immer ganz toll zu sehen, wenn sich dann häufig solche Dynamiken entfalten, wo auch die Leute unten drunter echt Spaß haben, auch stolz sind auf das, was sie da irgendwie tun. Und da ist nicht da der Gesellschafter und da und so, sondern man will und
das Unternehmen
bringt ja positive Vibes rein. Wir machen ja viel möglich. Ne? Wir gehen ja nicht daran, also jetzt in unserer Welt, in meiner Welt, was bei Rivian passiert, wir gehen ja nicht reden und sagen, wir kaufen den Fall, schmeißen alle raus, machen Cost-Cutting. No, it's just the opposite. Wir wollen Wachstum reinbringen. Und da wird dann ja auch Mittel dafür reserviert. Buy and Build, Expansionen. Wir küssen ja Unternehmen auch häufig dann auch wach. Auch wenn man die alte Garde der Gründer in der Transition rausgeht. Das ist auch häufig so ein Befreiungsschlag für die Leute, die dann drinnen sind. Weil auf einmal kann man neue Dinge irgendwo machen. Und das macht's wahnsinnig aufregend.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du am Anfang angesprochen hast. Die 9 bis 12 Monate Zeit, die ihr braucht, bis der ganze Prozess abgeschlossen ist, über den wir jetzt hier gesprochen haben. Manchmal müsst ihr schnell handeln. es entsteht eine Vakanz, eine Unternehmenssituation ändert sich. Ihr könnt nicht 9 oder 12 Monate warten. Von den Fußballvereinen zum Beispiel weiß man, dass die, wenn die Trainer wechseln müssen, eine Liste an potenziellen Nachfolgern bereit haben, zu denen sie immer Kontakt haben. Oder wenn ein Spieler ausfällt, dass sie in der nächsten Transferperiode sofort nachlegen können. Erste Frage an dich, Andreas. Habt ihr sowas auch, so eine Notfallliste, die ihr sofort aktivieren könntet?
Haben wir. Wir haben ein Netzwerk. Da kommt übrigens auch unser Operating Partner Team, PEP Team, wieder rein, die es nochmal monitoren. Aber ja, du hast immer deine Kernkontakte. Machen wir definitiv. Das sind Manager zum einen, sind ehemalige Manager, die auch mal reinspringen können. Aber es sind auch logischerweise die Personalberater, die auch jetzt dann, weil ich so ein bisschen, da gibt es Leute, die halt sehr viel Fokus auf Interim haben. Und ja, wir müssen das hinbekommen. Wir müssen handlungsfähig bleiben. Ist übrigens auch für uns jetzt ein Must-Have. Auch Teil des Skillsets, dass du halt schnell reagieren kannst. Du, es kommt natürlich vor. Es gibt ja manchmal private Dinge irgendwo, ne? Ja. Oder irgendwie Notfall oder keine Ahnung was. Du musst handlungsfähig bleiben und wir müssen dann gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen. That's our job.
Paul, du machst viel Interim.
Nicht nur.
Viel, aber nicht nur. Wie funktioniert das bei dir? Wie hältst du die Leute im Prinzip on the edge, dass sie sofort einsatzfähig sind? Wenn jetzt zum Beispiel Andreas anruft und sagt, wir haben hier einen akuten Case, ich brauche in 2 Wochen einen neuen CFO, kannst du mir helfen? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, sehr gut.
Ja, Details bitte, Herr Paul.
Wenn der Andreas anruft und sagt, er hat ein Profil für mich und wir diskutieren das Profil, dann am Ende des Tages oder am nächsten Morgen hat er schon einen Kandidaten von uns. Wir kennen die doch.
Es gibt solche, im Markt, solche Profis, würde ich mal sagen, die wollen jetzt gar nicht in diese Festanstellung rein, sondern die sind diese Firefighter, wenn sie gebraucht werden. Muss man gucken, ob die halt dann Zeit haben dann gerade. Genau. Aber die haben sich darauf spezialisiert. Das sind so Leute, die gehen dann rein und die ziehen dann da, ja, manchmal ist es wie so, dann, ja, die den, ja, halbes Jahr oder was dann voll durch. Wie so ein Feuerwehrmann, der du mit dem Fallschirm abwirfst und dann hast du die Zeit halt, um dich dann aufzustellen. Das gibt Leute, die wollen das genau so und das sind dann wirkliche Profis. Die kosten natürlich aber auch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Muss man sich auch leisten wollen.
Findest du? Also ja. wenn ich die Kosten von einem Interim-Manager vergleiche mit den Kosten von einem strategischen Berater, dann sind wir bei das 3- oder 4-fache, Andreas, ne? Was die strategische Berater...
Ich würde ihr beide nicht zusammenwerfen. Also der Manager ist... Kann ich nicht durch einen strategischen Berater abdecken.
Aber viele Firmen versuchen das.
Ja, glaube ich auch nicht dran.
Das ist ja, bin ich bei dir.
Du bist jemand, der im Geschäft ist, der da wirklich vor Ort irgendwas macht und sowas.
Ich glaube, ihr habt einen Vorteil mit eurer Ops-Team, weil die Profile von den Ops-Guys, die ihr habt und Girls, die werden wahrscheinlich auch vorübergehend CFO-Jobs besetzen können. Ist so bei anderen, zumindest anderen PE-Häusern, dass die Ops-Leute auch einsteigen können und das auch gut können.
Ja, also wir machen das jetzt nicht, bei uns ist eine beratende Funktion, aber du bist natürlich dann eher dran. Nee, also nicht, don't get me wrong, wir übernehmen nicht das Management.
Das dürfen wir nicht.
Dürfen wir nicht, wollen wir auch nicht, auch nicht. Wir sind der Sparringspartner, der damit unterstützt und die Manager helfen. Aber klar, ne, ich meine, da gibt es dann die Netzwerke, man ist dann da dran, man weiß auch mehr, was dann so irgendwie gebraucht ist. Man kann in dem Rahmen des strukturierten Value Creation Programms, das wir haben, dann auch schon Dinge irgendwie dann weitertreiben oder Dinge auch früher entdecken. Ne? Wenn du sagst, das funktioniert jetzt mit dem Kollegen XY irgendwo nicht, da brauchen wir irgendjemand, dann siehst du das halt früher. Es gibt nicht mehr diese Überraschung, wo irgendwann die Bombe explodiert. Ja.
Aber ich glaube, wenn du sagst, ich warte 6 bis 9 Monate, ist es nicht so, dass der CFO-Job unbesetzt ist in der Zeit. Das ist wahrscheinlich von einem Low-Performer besetzt. Aber lieber, ihr pusht dann durch die Ops-Teams und so weiter und so fort, dass da auch was bewegt wird. Ja, aber ein CFO-Job komplett unbesetzt zu haben, das kann kein PE sich leisten. Keine.
Sehr interessant zu sehen, wie professionell das alles aufgestellt ist auf beiden Seiten, aber auch wie professionell die Räder ineinander greifen, sowohl bei den geplanten Besetzungen als auch bei den Feuerwehreinsätzen. Lieber Andreas, lieber Paul, ich fand, es war ein super intensives und konkretes Gespräch. Ich bedanke mich bei euch beiden.
Ja, ich auch bei euch. Dankeschön.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Falls ihr noch mehr Fragen haben solltet oder Lust auf eine Private Equity Karriere, dürft ihr Andreas und Paul natürlich gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten der beiden findet ihr wie immer in den Shownotes. Mir bleibt jetzt nur noch, mich zu verabschieden, aber nicht ohne euch ein gutes Händchen bei euren nächsten Karriere- oder Auswahlentscheidungen zu wünschen. Eure TPE-Crew heute, das waren Andreas Klab, Paul Taaf und ich, Michael Hetzstück. Wir sagen Bye-Bye, vielleicht bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Macht's gut und bleibt gesund.